Ja, liebe Gemeinde, liebe Besucher, wir haben uns am vergangenen Sonntag eine Gegenüberstellung angeschaut. Wir haben uns auf der einen Seite angeschaut das Christkind, auf der anderen Seite Christus. Und wir konnten feststellen, die beiden haben außer den Namensähnlichkeiten überhaupt nichts miteinander zu tun, sondern sind sogar eher gegenteilig. Also, wir haben gesehen, wo das Christkind uns ein im besten Fall harmonischen Abend verspricht, Geschenke, Kerzenschein und Co. Wo das Christkind uns verspricht, dass es sich heimlich in unser Haus reinschleicht, zusammen mit einem älteren Herrn, um dort Sachen zu hinterlassen, verspricht uns Christus Frieden mit Gott. Was für ein Kontrast. Im besten Fall ein harmonischer Abend oder Friede in Ewigkeit. Ein geklärtes Verhältnis zum Schöpfer des Universums. Und wir haben festgestellt, das Christkind ist obendrein extrem unzuverlässig. Und haben auch allen Eltern empfohlen, gerade im Sinne von euch Kindern, verlasst euch nicht darauf, dass das Christkind wirklich die Geschenke bringt. Liebe Eltern, kümmert euch bitte selber drum, wenn es Geschenke geben soll. Weil auf Christus ist 110% Verlass, das war nochmal das eine Ergebnis. Und das Christkind, das ist wirklich fragwürdig, ob wir uns darauf verlassen sollten. Wir setzen diese Reihe ein Stück weit fort, wollen uns heute noch einmal mit Advent beschäftigen, mit dem etwas provokativen Thementitel Harmonie oder Wahrheit. Advent, Harmonie oder Wahrheit. Lass uns mal kurz drauf schauen, was charakterisiert die Adventszeit in unserer Kultur. Natürlich kriegen wir nicht die persönliche Komponente hin, aber so die großen Linien unserer Kultur im Jahr 2017, rings um Advent. Ist es stille Nacht, heilige Nacht, leise rieselt der Schnee, Klingglöckchen, alles nette Lieder, die aber etwas von dem gewünschten Klischee gut zusammenfassen. Es soll besinnlich sein. Es soll ein bisschen Winteridyll sein, auf jeden Fall hier in unserer geografischen Region. Es soll Friede sein, Gemütlichkeit, Ruhe, alles keine schlechten Sachen. Alles sogar sehr, sehr schöne Sachen. Also Ruhe, Gemütlichkeit, andächtige Abendatmosphäre, gutes Essen, im Kreis von lieben Menschen sein. Alles richtig, richtig schöne Sachen, die zu Advent so irgendwie dazugehören. Und es gehört auch mit dazu, letztlich, bitte kein Streit, bitte keine Diskussion. Es spitzt sich dann zu an Weihnachten, am Heiligabend meistens, bitte jetzt, heute kein Streit. Das können wir ja wohl ins neue Jahr vertagen. Keine Diskussion, keine schwierigen Themen jetzt bitte. Und das ist natürlich nachvollziehbar. Wir wünschen uns diesen harmonischen Abend und vielleicht auch diese harmonischen Advents-Sonntagabende wenigstens. Wenn wir schon aufgegeben haben, dass es die ganze Adventszeit harmonisch und gemütlich und schön sein kann, sagen wir, wenigstens diese ausgesuchten Tage, jetzt bitte keine Diskussion. Bitte nicht das Thema anschneiden, wo er oder sie an die Decke geht. Da, wo wir so weit auseinander sind. Das bitte jetzt unterlassen. Das können wir doch bitte wann anders haben. Wird alles sehr gut nachvollziehbar. Zum einen fühlen wir uns natürlich einfach wohl, wenn es harmonisch ist, bis zu einem gewissen Grad. Solange die Harmonie nicht allzu geheuchelt werden muss, ist es ja schön. Harmonie bedeutet ja Frieden. Harmonie bedeutet Fehlen von Konflikten. Auch das Fehlen von Gräben zwischen uns, das ist schön. Das fühlt sich gut an. Und zugleich leben wir alle so in einer Kultur, die geradezu harmoniesüchtig ist. Wo alle in nervöses Zucken geraten, wenn es dann doch Unterschiede gibt tatsächlich. Vielleicht sogar unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Glaubensüberzeugungen. Wo Menschen anfangen nervös zu zucken, wenn jemand von Wahrheit spricht. Und überzeugt ist, ja, es gibt eine faktische, objektive Wahrheit. Das ist ziemlich disharmonisch. Inzwischen haben wir es so, dass an vielen US-amerikanischen Universitäten es Triggerwarnung geben muss, wenn disharmonische Themen angeschnitten werden in Vorlesungen. Also Themen, die möglicherweise irgendjemand auf die Füße treten könnten, jemand scheinbar diskriminieren oder vor den Kopf stoßen können, braucht es Triggerwarnung. So weit ist das gegangen. Wir können nur hoffen, dass wir doch bei uns davon noch ein Stück entfernt sind und dass wir am Adventsabend keine Triggerwarnung brauchen, wenn ein unbequemes Thema doch mal auf den Tisch kommt. Ja, und dann haben wir den Kontrast der Realität. Einkaufsstress, kaum vermeidbar in der Adventszeit. Geschenkeplanung, Essensplanung, Terminplanung, Urlaubsplanung. Dann der Wunsch, es möglichst allen recht machen zu wollen. Alle sollen irgendwie glücklich sein, zumindest diesen abgesteckten Zeitraum. Wie gesagt, Konflikte bitte vermeiden, schwierige Themen vermeiden, Wünsche erfüllen, Appeasement. Und darüber vergessen wir ganz schnell, was ist eigentlich der Kern der Adventsbotschaft? Worum geht es eigentlich bei Advent? Advent ist Vorfreude. Darum geht es bei Advent. Vorfreude und Hinführung. Also, wenn Advent eine Person wäre, und Advent ist keine Person, wäre Advent eine Person, wäre sie derjenige, der uns an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen jetzt nach Weihnachten. Komm, ich nehme dich mal mit. Das sollte Advent eigentlich sein. Und worum es an Weihnachten geht, finden wir in hervorragender Art und Weise zusammengefasst im Johannesevangelium. Sie haben den Text auf Ihrem Gottesdienstzettel. Im ersten Kapitel und sehr eng zusammengefasst in den ersten 14 Versen. Und das ist zugleich eine Zusammenfassung des Neuen Testaments. Das ist der Kern des Neuen Testaments, den Sie dort finden. Wenn Sie wissen wollen, worum geht es im Neuen Testament der Bibel, finden Sie in 14 Versen ein super Fazit des Ganzen. Und das soll uns heute dienen, zu klären, Advent, Harmonie, also Konfliktfreiheit oder Wahrheit, die immer zu Differenzen führt. Da soll uns dieser Text ein Stück leiten, soll uns zeigen, wohin soll Advent uns eigentlich führen. Worum geht es an Weihnachten? Ich lese, so wie Sie es auf Ihrem Gottesdienstzettel haben, aus einer Übersetzung, die nennt sich Schlachter. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und der Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, den aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit und seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Lass mich noch kurz beten. Du großer Gott, bitte lass uns verstehen, worum es tatsächlich geht bei Advent, wohin wir geführt werden sollen. Bitte mach uns klar, was am wichtigsten ist in dieser Zeit. Und bitte hilf, dass es Bedeutung bekommt in unserem Leben. Amen. Wohin führt uns Advent? Advent führt uns letztlich zu zwei großen Fragen. Und das hat nur sehr bedingt etwas mit einer Krippe zu tun. Das hat überhaupt nichts mit einem Winterweihnachtswald zu tun. Wie wir letzte Woche ja gehört haben, auch nichts mit dem Christkind oder einem Weihnachtsmann. Advent führt uns zu den zwei Fragen. Erstens, wer ist Jesus? Wer ist dieses Kind in der Krippe vor roundabout 2017 Jahren? Was hat das für eine Bedeutung? Und die andere Frage, wer bin ich? Also wer ist Jesus und wer bin ich? Beziehungsweise wer bist du? Und die beiden Fragen geht's. Und alles andere, das ist wie das Sahnehäubchen auf meiner heißen Schokolade. Das ist nicht überlebenswichtig, das ist auch nicht zentral. Das ist nett, alles ringsherum. Alle netten Kulturtraditionen, alle besinnlichen Abende bei Kerzenschein, das ist richtig nett. Aber das ist nicht der Kern. Das ist nur die Deko. Also, es geht heute um zwei einfache Fragen. Und die wollen wir uns anhand von diesen 14 Versen einmal näher beschauen. Nochmal, wer ist Jesus? Wer bin ich? Das war's schon. Ganz überschaubar. In Johannes 1,1, also in dem ersten Vers von unserem Text, sehen wir eine erste Erkenntnis über Jesus. Er ist das Wort. Und das Wort ist jetzt nicht jedes Wort, ist Jesus. Das wäre missverständlich. Gemeint ist damit, Jesus identifiziert sich mit dem Inhalt der Bibel. 1:1. Und das finden wir an vielen, vielen Stellen der Bibel, wo er es mal ganz deutlich unterstreicht. Er sagt, ich und mein Wort, wir sind eins. Wenn du was von mir erfahren willst, lies die Bibel. Wenn du was von mir erfahren willst, warte nicht auf spektakuläre Erfahrungen, Träume, Visionen oder sonst irgendwas, irgendwelche übersinnlichen Momente, sondern dieses Wort, diese Bibel ist eine Offenbarung von mir. Also ich zeige, wer ich bin, was mir wichtig ist, was ich zu sagen habe. Und das kannst du hier in einem großen Zusammenhang nachstudieren. Da brauchst du kein Professor sein, du brauchst auch nicht an die Universität gehen. Interessant, dieses Wort, was hier für Wort steht. Also das Wort für Wort, das ist Logos. Und Logos bedeutet nicht einfach nur Wort, das bedeutet auch Ordnung. Oder System, so könnte man das auch übersetzen, ein Ordnungssystem. Und Jesus macht deutlich, ja, Jesus ist eine reale Person gewesen hier auf Erden. Und alles Weitere schauen wir uns gleich noch an. Aber er sagt, das, was ich gesagt habe, und das, was ich habe aufschreiben lassen, das ist völlig gleich mit mir. Also, wenn du mich kennenlernen willst, verlass dich hier drauf. Verlass dich nicht auf irgendwelche hochtrabenden Historiker, verlass dich nicht auf die neueste Ausgabe vom Spiegel oder irgendwen anders, sondern verlass dich hier drauf. Das sind zuverlässige Informationen über mich und zwar in einer Ordnung. Das heißt, du findest überall rote Fäden. Das sind nicht einfach ein paar Informationen in einen großen Kübel geschmissen und einmal durchgeschüttelt, sondern es ist ein Informationssystem wie ein Brief. Wie ein großer Brief, den ich euch hinterlassen habe, um mich kennenzulernen. Das heißt, ein Brief hat einen Anfang und ein Ende, er hat einen Aufbau und eine Struktur und so ist dieser Brief auch. Also, wenn du wissen willst, wer ist dieser Jesus, lass dir das als Prüfstein sein. Wenn dir jemand was über Jesus erzählt, ist das gut, aber prüf es hier dran. Das ist zuverlässig. Sagt er selber. Und das sehen wir schon, das ist der erste Anfang. Das Wort war Gott. Und da sehen wir auch schon den zweiten Punkt. Jesus ist Gott. Gleich zum Einstieg so eine deftige Erkenntnis. Der große Unterschied zwischen Jesus und allen Religionsstiftern, Propheten, Weisen, ist Jesus selbst, ist Gott. Und obwohl er Gott ist, kommt er in diese Welt, wo so viel kaputt ist, das schauen wir uns gleich auch noch an, wo so viel durcheinander ist, so viel gegen Gott ist, als Normalfall. Und trotzdem sagt er, ich komme in diese Welt hinein, als der Mensch Jesus, um die große Rettungsmission zu machen. Hier umzusetzen. Ich schicke nicht irgendjemand. Ich bilde nicht jemand aus. Ich komme selber hier hinein. Also Jesus ist sein Wort, so eng verbunden, nicht zu trennen, und er ist Gott. Also, das führt uns nochmal zu dieser wichtigen Erkenntnis. Wenn ihr anfangt, die Bibel zu lesen, oder wieder mal anfangt, in der Bibel zu lesen, dann sucht nicht nach menschlicher Weisheit. Die steckt da auch drin. Könnt ihr viele wissenschaftliche Erkenntnisse benennen, die Bibel schon vor Jahrtausenden formuliert hat. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern sucht nach diesem Jesus. Denn er ist Gott und ist damit auch, und das finden wir in Vers 3, der Schöpfer. Wir könnten auch sagen, der Designer, der Erschaffer. Derjenige, der sich alles, was existiert, ausgedacht hat. Der alles perfekt passend zueinander gemacht hat und zusammengestellt hat. Noch einmal, Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Welches ist denn dasselbe? Durch das Wort. Am Anfang der Bibel lesen wir, Gott erschafft alles durch sein Wort. Also er spricht und es wird. So wie wir das oft gerne hätten. Wir sprechen, aber wir müssen es dann immer noch selber machen. Oder selber machen lassen. Bei Gott ist das anders. Er spricht und Realität entsteht. Und das gleiche Wort, wodurch er das ganze Universum gemacht hat, davon zeugt diese Bibel. Dieses Wort ist auch hier niedergeschrieben. Also, wir sehen, dieser Jesus, um den es doch Weihnachten so zentral geht. Ich meine, das haben wir alle mitgekriegt. Daran kommt keiner vorbei. Der ist mehr als das kleine Kind, was einem das Herz warm macht. Ist mehr als der Verkünder von sozialer Gerechtigkeit. Ist mehr als ein kurzer Moment Begeisterung für ein paar Hirten und ein paar Sterngucker aus dem Morgenland. Es geht um weitaus mehr. Dieser Jesus bedeutet, dieses Wort, was die ganze Welt gemacht hat, kommt in die Welt. Gott selbst kommt in die Welt. Und es ist eine ganz spannende Situation. Derjenige, der alles gemacht hat, steigt mitten hinein. Das ist schwer vorstellbar. Zeit und Raum, wie wir eben auch gehört haben, wo Gott nicht drin ist. Was Gott aber alles gemacht hat und er geht mitten hinein. Und liefert sich all dem aus. Wir lesen im nächsten Vers noch etwas über diesen Jesus, wer er ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und an anderer Stelle im Johannesevangelium sagt er uns sogar noch selbst, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was für ein Leben willst du? Was für ein Leben führst du? Was für ein Leben solltest du führen? Wohin geht's mit deinem Leben? Wissen, das sind die zentralen Fragen, die stellen wir uns meist eher nicht um Weihnachten, sondern eher um Silvester. Mit den guten Vorsätzen. Was muss ich verändern? Wo muss ich mich verbessern? Und Jesus macht klar, ja, du kannst natürlich ohne mich leben. Aber du kommst letztlich an mir nicht vorbei. Und wenn du dein Leben gelungen führen willst, dann komm zu mir. Wenn du wissen willst, wie gutes, sinnerfülltes Leben funktioniert, dass du so lebst, wie du gemacht bist, dann komm zu mir. Er sagt, ich bin das Leben, er meint, das beste Leben, was du führen und haben kannst, das wirst du bei mir führen und haben. Und das Leben, was du ohne mich führst, das ist begrenzt. Dieses Leben, was du ohne mich führst, das kannst du 50, 70, 100 Jahre lang führen, auf jeden Fall, das funktioniert. Aber dann ist es beendet. Und dann kommst du wieder nicht an mir vorbei. Dann bist du trotzdem mit mir konfrontiert und stehst aber auf der anderen Seite. Dann bist du ohne mich, aber vor mir. Und das ist ganz, ganz tragisch. Er sagt, wenn du wahres Leben haben willst, dann komm zu mir. Es geht nicht um deine Leistung. Es geht auch nicht um dein Geld. Es geht nicht darum, dass du den Attributen irgendeiner Organisation genügst. Komm zu mir, dem, den du hier kennenlernen kannst, in einem großen Zusammenhang. Und dann kannst du wahres, lohnenswertes Leben führen. Und er sagt, er ist das Licht. Haben wir eben schon gelesen in Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Jesus wird verglichen mit dem Licht auch an mehreren Stellen in der Bibel. Auch er selbst vergleicht sich mit dem Licht. Worum geht es da? Das Licht im doppelten Sinne, nämlich einmal das Licht, was dafür sorgt, dass ich Durchblick bekomme. In der Finsternis habe ich keinen Durchblick. Ich bin desorientiert, wenn wir das sagen. Und Jesus ist wie ein Licht. Ich kann sehen. Ich kann wieder mich orientieren. Warum ist das so dringend notwendig? Wenn wir uns mit der Kultur beschäftigen, wie wir das eben gemacht haben, ne, unsere Adventskultur, unsere Weihnachtskultur, sehen wir, Kulturmaßstäbe sind ständig im Flow, würde man heute sagen. Sie sind ständig in Bewegung. Die verändern sich. Die verändern sich durch technische Entwicklung, verändern sich durch Migration, verändern sich durch alle möglichen Faktoren. An einer Kultur bekommen wir letztlich keinen Durchblick. Eine Kultur ist immer nur begrenzt auf eine bestimmte Zeit, auf einen bestimmten Lebensraum. Jesus sagt aber, bei mir bekommt ihr dauerhaften Durchblick. Das ist beständiges Licht. Das ist zuverlässig. Und zum anderen sorgt das Licht für etwas anderes. Da wo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Das werden wir erleben. Wenn wir im Dunkeln eine Taschenlampe anmachen, dort wo das Licht hinleuchtet, kann es nicht gleichzeitig dunkel sein. Es geht nur eins von beiden. Und unsere Jungs kennen das von den letzten Jungscher-Aktionen noch ganz gut. Mit Taschenlampe im dunklen Wald. Da, wo das Licht an ist, da muss die Dunkelheit weg. Und so ist das auch sinnbildlich gemeint. Da, wo Jesus ist, da verschwindet das Böse. Das ist mit Finsternis gemeint in diesem Bild. Also da, wo Jesus vor Ort ist, dort, wo er eingeladen ist, da, wo er zu Hause ist, da verschwindet das Böse, weil es kann nicht gleichzeitig mit ihm dort sein. Nochmal, Jesus wird uns vorgestellt als das Wort, die Ordnung, als Gott selbst und damit auch als der Schöpfer und Designer des ganzen Universums, als das wahre Leben im Kontrast zu einem missgeglückten Leben, einem fehlinvestierten Leben. Das Licht im Kontrast zur Finsternis, also zu fehlendem Durchblick, fehlender Orientierung und als Kontrast zum Bösen. Und ein letzter Punkt, er wird uns als der Besitzer des ganzen Universums auch vorgestellt. Was natürlich naheliegend ist. Jemand, der alles gemacht hat, dem gehört auch logischerweise alles. Wenn ich etwas zu Hause herstelle, dann sage ich, natürlich ist das meins, das habe ich auch selber gemacht. Und alles, was ich dazu gebraucht habe, habe ich auch selber gemacht. Natürlich ist das meins. Das würden wir ihm auch niemals in Abrede stellen. Und er, der alles gemacht hat, kommt, und das ist Weihnachten, er kommt in sein Eigentum. Es ist, als wenn du ein Haus baust, du baust es ganz allein. Weißt du was? Du holst nicht mal Steine vom Baumarkt, die Steine machst du auch noch selber. Frag mich nicht, wie das geht, aber wir nehmen das mal an. Und alles daran hast du selber gemacht. Und sogar das Bauland hast du selber gemacht. Und dann steht dieses Haus und du kommst in dieses Haus hinein. Und was begegnet dir? Alle, die darin sind, sagen, hau ab, dich wollen wir hier nicht. Dich brauchen wir überhaupt gar nicht. Und das, was du zu sagen hast, das wollen wir auch nicht hören. Und wir warten noch ein bisschen, aber dann bringen wir dich um. Das ist Weihnachten. Das ist krass. Derjenige, der alles gemacht hat, der die Macht hatte, alles so zu gestalten, wie wir es heute kennen und bis heute nur erahnen können. Denn was wissen wir schon tatsächlich über das Universum? Was wissen wir schon tatsächlich über Naturgesetze, auch heutzutage? Wir merken immer mehr ganz, ganz wenig. Der kommt nach Hause und da sind wir sozusagen als Gäste, als Dauergäste, toleriert und sagen ihm, hau ab, du wirst hier nicht gebraucht. Und das sehen wir in der Weihnachtsgeschichte, die wir uns heute in einer Woche nochmal genauer anschauen. Schon als er als Kind in diese Welt kommt, sind die Feinde da. Schon als ganz kleines Kind in dieser Welt ist, soll er getötet werden. Es ist gefährlich, bedrohlich. Hinaus mit dem! Diesen Jesus wollen wir nicht. Der Besitzer des Universums. Wir sehen allein an diesen einigen Punkten, die wir in so wenigen Versen gefunden haben in der Bibel, dieser Jesus wird maßlos unterschätzt. Der Jesus ist weder nur ein kleines Kind in einer Krippe. Dieser Jesus ist aber auch nicht nur jemand, der Kranke oder Blinde geheilt hat. Nicht nur jemand, der ein paar schlaue Worte gesagt hat. Er ist nicht nur jemand, der friedlich guckend Kinder segnet. Das Bild von diesem Jesus ist extrem verharmlost. Wir müssen unser Bild von diesem Jesus der Realität immer mehr anpassen. Wenn uns persönlich der Schöpfer des Universums vor der Nase steht, unser persönlicher Schöpfer vor der Nase steht, wenn uns das Leben in Person, das wahre Leben, das Licht der Welt vor der Nase steht, was meinst du, wie wirst du reagieren? Ich denke, es ist kein Vergleich zu dem Bild von einem Jesus, wie wir es in den Medien bekommen, wie wir es auch oft in einem Religionsunterricht bekommen. Es ist extrem verharmlost. Advent soll uns hinführen zu dem ersten Geburtstag, zu einem Erinnerungstag dieses Menschen, der ganz Gott war, der in sein Eigentum war und kam und gehasst wurde. Und der zugleich aber auch sagt, pass auf, ich bin nicht nur als Mensch gekommen vor über 2000 Jahren und jetzt kannst du dich an diese Geschichten von damals erinnern. Nein, ich bin konkret ansprechbar. Ich spreche auch mit dir. Du kannst mich kennenlernen. Und zwar unabhängig, ob Weihnachten ist oder Ostern oder Sommerferien. Das ist total egal. Und es ist auch ganz egal, ob du irgendwas mit Kirche oder Christen oder irgendwie solchen Sachen jemals zu tun hattest. Das ist nicht entscheidend dafür. Er sagt, obwohl ich einerseits groß bin und mächtig bin und du kommst an mir nicht vorbei, das sind alles Realitäten, trotzdem stelle ich mich vor. Und du brauchst nur so ein Buch in die Hand zu nehmen oder im Zweifel eine App auf dein Handy zu laden oder auf irgendeinem anderen Weg das zu machen, nur den Inhalt der Bibel dir anzuschauen und du kannst mich kennenlernen. Und lies bitte weiter. Und dann bin ich ansprechbar, ganz konkret für dich. Obwohl ich so groß und mächtig bin und obwohl ich als Mensch vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde war, trotz alledem bin ich für dich heute 2017 jederzeit ansprechbar. Ohne Einschränkung. Einzige Grundbedingung, komm ehrlich. Mehr brauchst du nicht. Komm ehrlich. Wer ist dieser Jesus? Wer bin ich? Wer bin ich, wenn wir uns diesen Text anschauen? Wir lernen etwas über uns. Das ist immer ganz gut. Wenn wir über unser Gegenüber etwas lernen und über uns etwas lernen, dann können wir das Ganze nämlich vernünftig einordnen. Erstens, ich bin Teil der Finsternis. Wir sagen, naja gut, Teil der Finsternis. Ich meine, ich stecke so auch in dieser Finsternis, das fühlt sich auch täglich so an. Arbeit ist anstrengend, wenn das Geld zu Ende ist, ist noch so 4 Monate über. All die schlechten Nachrichten, die ich im Fernsehen und im Internet sehen kann. Also ich merke schon, ich stecke in dieser Finsternis mit drinne, sozusagen gefangen in dieser Finsternis. Aber die Bibel meint etwas anderes. Sagt nicht, du bist gestrandet in der Finsternis. Nein, du bist sogar Teil dessen. Und nicht du, Person XY, weil du so ein schlechterer Mensch bist als die anderen. Nein, so wie die Menschen, die damals vor rund 2000 Jahren diesen Jesus abgelehnt haben, ihn gehasst haben, ihn umgebracht haben, sagt die Bibel, pass auf, du wärst ganz sicher mit dabei gewesen. Denn die Bibel erklärt uns, du hast ein böses Herz. Sagst, naja, also ich kenne Leute mit bösem Herzen. Da kannst du dir sicher sein. Aber da hast du dich vertan. Ich bin das allerdings nicht. Ich meine, ich mache auch mal was Schlechtes. Ich habe auch mal schlechten Gedanken. Ich bin mal schlecht drauf und vielleicht auch mal unfreundlich. Aber das ist nicht der Normalfall. Ich bin eher ein ziemlich netter Mensch, würde ich hinter vorgehaltener Hand sagen. Aber die Bibel macht uns klar, zum Beispiel in Psalm 14, da heißt es in Versen 2 und 3, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Also bildlich gesprochen, Gott sagt, er guckt vom Himmel herunter, gibt es da einen, der sich für Gott interessiert? Gibt es jemand, der sich nicht nur um sich selber dreht? Gibt es da irgendwo auf der Erde jemand, der nicht ein Egoist ist von sich aus? Und die Antwort kommt dann gleich im nächsten Vers, da heißt es dann nämlich, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Wenn wir sagen, ja gut, wir kennen doch aber auf jeden Fall Leute, die auch Gutes tun, wir tun ja auch Gutes und wir spenden und wir helfen auch mal jemand und wir hören dem zu, ist das denn nichts Gutes? Was ist denn damit gemeint? Ist das nicht etwas radikal? Und Gott macht klar, pass auf, es mag sein, dass du nett bist zu anderen und dass du liebevoll zu deinen Kindern bist und dass du dich um deine Eltern kümmerst. Das ist alles gut, aber das Entscheidende, das hast du verpasst. Frag nach Gott. Frag nach dem, der dir das Leben geschenkt hat. Frag nach dem, der dir das Leben erhält. Weil sonst bleibst du immer gefangen in deinem eigenen Egoismus. Sonst tust du letztlich Gutes, um dir selbst gut zu tun. Sonst ist der Maßstab für Gut und Böse, den du anlegst, dein eigener. Oder der, der am besten passt zu dir. Aber der hat keinen Bestand in der Ewigkeit. Gott macht klar, du bist Teil dieser Finsternis. Du machst da mit. Wir sehen, das ist das Gegenteil von dem, was uns der Kommunismus lehrt. Sag mal, guck mal, da sind die anderen. Egal von welcher Richtung der Kommunismus kommt. Guck mal, da sind die Bösen. Das machen alle Ideologien. Da sind die Bösen. Beim Kommunismus sind es die Reichen. Bei einer anderen Ideologie, da sind die Schwarzen oder die Weißen oder die Gelben. Oder die Bauern oder die Priester oder dies oder das oder jenes. Da sind die Bösen. Die Bibel sagt, nee, bei einer ehrlichen Analyse muss darauf kommen, das Böse kommt von dir. Und Jesus erklärt zu einer besonderen Situation, wo er kritisiert wird, weil seine Leute sich vom Essen nicht die Hände waschen. Erklärt er, pass auf, das eigentliche Problem ist nicht, dass man sich nicht die Hände wäscht. Dadurch wird man nicht dreckig. Das ist nicht das Dreckproblem. Sondern der Dreck in der Welt, der kommt aus unseren Herzen, aus euren Herzen. Also, ihr werdet nicht von der bösen Welt verdorben, sondern das Böse in der Welt kommt aus euch. Weil wir Menschen von uns aus Egoisten sind. Weil wir an uns denken, an unseren Vorteil, an unsere Gefühle, an unseren Gewinn, an unsere Harmonie vielleicht auch. Und die Bibel sagt, das ist Zielverfehlung. Die Bibel sagt, das ist das Problem von der Finsternis. Es ist so zappenduster, damit dein Egoismus erhalten werden kann. Darum macht ihr es alle so zappenduster. Warum haben wir Kriege auf der Welt? Ist das wegen den Waffenlieferungen? Letztlich nicht. Das ist nicht das Kernproblem. Haben wir so viel Jugendgewalt wegen der bösen Computerspiele? Nee, letztlich nicht. Haben wir Terrorismus, weil die arabische Welt so unterdrückt wird? Letztlich ist es auf jeden Fall nicht das Kernproblem. Wir haben all das Böse und Dunkle in der Welt, weil wir auch so drauf sind. Und die Bibel macht uns klar, wir dürfen total dankbar sein, wenn wir nicht mit eigenen Händen jemand umgebracht haben, jemand ausgeraubt haben. Die Bibel sagt, pass auf, das Potenzial hättest du auch. Sei dankbar dafür, dass das bisher verhindert wurde. Dass du in so guten Umständen lebst und eine gute Selbstdisziplin entwickeln konntest und. Aber du hättest das Potenzial, all die bösen Sachen zu machen, auf die du mit dem Finger zeigst, sagst du, oh, so ein schlechter Mensch. Die Bibel sagt, letztlich musst du so mit dem Finger auf die anderen zeigen, um dein eigenes Gewissen zu entlasten. Also ich bin ja vielleicht auch manchmal ein übler Typ. Also unter uns gebe ich das zu. Aber nicht so wie der oder wie die. Also so schlimm nicht. Und Gott sagt, damit beruhigst du nur oberflächlich dein Gewissen. Das sind Selbstgespräche, die du führst. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, weißt du, du könntest all das Böse auch tun. Sei dankbar, dass es noch nicht passiert ist. Also, du bist Teil der Finsternis. Nochmal, wir haben das eben gehört. Jesus kommt als das Licht und scheint hinein, macht alles sichtbar, macht auch all das Böse sichtbar, was wir gut verbergen können. All die Fassade, die wir aufbauen, um unsere üblen, dunklen Gedanken nicht raushängen zu lassen. Und da, wo wir unehrlich sind, es gut überzutünchen. Und er macht das Licht an. Und das sorgt für eine ganz klare Abwehrhaltung. Da geht es nämlich um Selbsterhalt. Da geht es nämlich darum, dass ich sage, hey, ich will gar nicht, dass das alles sichtbar ist, wie ich drauf bin. Ich möchte doch gerne meine, da haben wir sie wieder, Harmonie-Selbstsicht erhalten. Es ist doch alles okay bei mir. Es könnte wirklich schlimmer sein. Lass mich in Ruhe mit dieser klaren Analyse von mir, mit dieser feststehenden Bewertung. Weil unsere Finsternis kann nicht mehr erhalten werden, wenn das Licht da reinscheint. Wir halten es nicht aus, dass Jesus da ist. Wir halten es nicht aus, von Jesus, von dem echten Jesus etwas auf Dauer zu hören, wenn wir unsere Finsternis festhalten wollen, wenn wir unseren Egoismus noch aufheben wollen, wenn wir unser Spießertum erhalten wollen. Mit Spießertum ist nichts Äußerliches gemeint. Spießertum kann bunt und verrückt sein oder ganz normativ sein. Das ist nicht das Entscheidende. Aber wenn wir sagen, ich will meine kleine heile Welt erhalten, egal wie kaputt sie ist, die ist heil. Und jetzt ist Ruhe. Und ich will mir von keinem Jesus da reinquatschen lassen. Der mir wie ein Arzt sagt, ganz ernste Diagnose, Vollkatastrophe. Vollkatastrophe ist erstmal die Erstdiagnose. Wir sind erstens Teil der Finsternis. Ich bin Teil der Finsternis von mir aus. Das ist der Normalfall. Und ich bin zweitens jemand, in dessen Leben das Licht hineinleuchtet. Sobald ich etwas von dem echten Jesus höre oder lese oder erfahre, leuchtet dieses Licht halt in mein Leben rein. Und es kann mir helfen, dass ich wirklich den Durchblick bekomme in meinem Leben. Ich sage, ja, okay, das ist etwas sehr, sehr grell. Das blendet mich, dieses Licht. Aber ich möchte durchblicken. Dann ist das ein Riesengeschenk. Ich möchte es verstehen. Ich nehme meine ganzen selbstgebastelten Erklärungsmuster beiseite. Die kommen in die Rumpelkammer und jetzt will ich mir den Durchblick von Jesus holen. Bitte strahle mit mir hinein in mein Leben. Und zum anderen, was tut er? Eine ganz klare Bewertung und Offenlegung meines Lebens. Es geht nicht darum, dass das von Menschen gemacht wird. Dass mir jetzt jemand anders sagt, was ist alles falsch bei mir. Sondern Jesus, dem ich mein Leben verdanke, der mein Leben auch noch erhält, der sagt, pass auf, ich zeig dir jetzt mal, wie es wirklich aussieht. Ja, und es gibt richtig und falsch, da kommst du nicht drum herum. Es gibt einen richtigen Weg und es gibt einen falschen Weg. Es gibt eine richtige Herzensausrichtung oder eine falsche Herzensausrichtung. Und wir sehen, dieser Jesus, dem ist Wahrheit wichtiger als Harmonie. Dem ist Wahrheit viel wichtiger als Harmonie. Er bewertet mein Leben, er legt es offen. Dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Ich kann schnell flüchten nach den ersten Worten. Ich kann sagen, okay. Wie beim Arzt, der mir die höchst unangenehme Diagnose sagt, Vollkatastrophe, kann ich weglaufen und sagen, ich will da nichts von wissen. Und ich kann sagen, okay. Bitte sag mir alles. Bitte gib mir den Vollüberblick, bitte. Ich bin jemand, der Teil der Finsternis ist und ich bin jemand, dessen Leben dieses Licht hineinleuchtet. Und ich bin jemand, der von sich aus Jesus nicht erkannt hat. Warum? Nochmal, weil das meine ganze Existenz zerstört. Ich war vor einigen Jahren noch Teil der linksradikalen Szene. Der autonomen Antifa, Schwarzer Block, diese Fraktion. Und ich habe schon bestimmt 2 Jahre was von Jesus gehört und habe auch Predigten gehört und habe versucht, Bibel zu lesen und hatte viele Gespräche. Aber ich hatte immer im Hinterkopf, deine ganze Identität, alles, was du die letzten 25, 27, 28 Jahre getan hast, das ist dann weg. Es ist alles darauf zugelaufen, dass du jetzt heute der bist, der du bist. Und ich habe immer mehr gemerkt, du kannst nicht der bleiben, der du jetzt bist, wenn du dein Leben an diesen Jesus übergibst. Wenn du dein Leben der Bewertung dieses Jesus erstens auslieferst und zweitens sagst, bitte mach's anders. Bitte lass es nicht so, wie es ist. Und das hat mir Angst gemacht. Ich dachte, ja, wer bin ich denn dann? Jetzt weiß ich, wer ich bin. Jetzt weiß ich, wofür ich stehe. Jetzt weiß ich, wie ich mir meine Identität verdiene und das weiter schleifen kann. Das ist so ein Selbstverwirklichungskurs. Jetzt schmeiße ich aber letztlich alles weg. Das ist mir bewusst geworden. Und das heißt, ich muss diesem Jesus 110%ig dann vertrauen. Und es brauchte eine ganze Zeit bei mir, bis dieser Kloß im Hals gewichen ist. Und ich dachte, nein, ich habe so viele Klischees von irgendwelchen Christen, dem will ich gar nicht entsprechen. Und ich war immer noch bei meinem Selbstverwirklichungsprojekt. Ich habe gesagt, ich muss diesen Jesus erst besser kennenlernen, damit ich dem wirklich vertrauen kann. Und das ist gut, das sagt er nämlich auch. Wir sollen nicht ihm blind hinterherlaufen. Er hat gesagt, er sagt, lernt mich kennen und setzt euch damit auseinander, was ich euch sage, was ich euch verheiße, was ich euch erkläre, das ist ernst gemeint. Und ich möchte von euch eine ehrliche Entscheidung. Ich möchte von euch nicht, dass ihr euch irgendwie überrumpeln lasst, dass ihr euch belatschern lasst, dass ihr euch manipulieren lasst, dass ihr euch in irgendeinem Gefühlsdusel mitreißen lasst und ihr sagt, ich will zu diesem Jesus gehören, ich will, dass er alles verändert bei mir. Nein, das will er eben nicht. Sondern er will, dass du mit klarem Kopf sagst, ja, okay, ich habe es verstanden, intellektuell schon mal, und ich möchte das auch mein ganzes Leben annehmen. Ich möchte das auch emotional annehmen. Ich möchte das mit voller Überzeugung annehmen. Aber nicht, weil ich gefühlsbesoffen bin. Nein, sondern ich habe es jetzt kapiert. Und das, natürlich löst das auch Gefühle aus. Das ist okay. Aber Jesus will von dir und von mir eine klare, echte, nüchterne Entscheidung, die ich nicht morgen bereue. Zu einem sehr, sehr bekannten Prediger und Pastor im vorletzten Jahrhundert kam einmal jemand an, ein bekannter Trinker der Stadt, und sagte, hättest du gestern gesagt, ich soll mich bekehren, also ich soll ein neues Leben mit Jesus anfangen, hättest du gestern gesagt, ich soll mich bekehren, hätte ich es gemacht. Meinte er, ja, und heute nicht mehr? Nee, jetzt ist der Zug abgefahren. Sagt er, gut, dass ich es nicht gemacht habe, dann hätte das ja auch keinen Bestand gehabt. Das wäre genau das Gegenteil. Ja, gestern war ich in der Stimmung, da hätte ich gesagt, ich mache das alles mit. Aber Jesus sagt, du hast mich noch nicht erkannt, also du hast noch nicht wirklich kapiert, wer ich bin, aber ich möchte, dass du es wirklich kapierst, im nüchternen Kopf, Durchblick bekommst. Und deshalb habe ich dir nicht einfach nur ein paar Lieder hinterlassen, sondern deshalb habe ich dir so viel Text auch hinterlassen. In einem großen Zusammenhang, dass du wirklich etwas von mir verstehst, mich wirklich kennenlernst, wirklich kapierst und annimmst, wer ich bin. Ja, ich kann Jesus erkennen, ich kann das alles verstehen, ich kann das alles interessant finden, aber das bedeutet nicht, dass ich zu ihm gehöre. Das bedeutet noch nicht, dass ich sein Freund bin. Das bedeutet noch nicht, dass er mein Herr ist. Das habt ihr schon mal gehört. Wenn ich sage zu Jesus, mein Herr, heißt das nicht Herr Jesus wie Herr Schmidt oder Herr Meier oder Herr Schulze. Sondern wenn ich zu Jesus sage Herr, bedeutet das, du bist mein König. Bedeutet das, du bist mein Besitzer sogar. Mein Leben gehört jetzt dir. Wenn ich das sage, das ist noch mal etwas anderes, als Jesus nur zu erkennen. Diese ersten Verse aus dem Johannesevangelium sagen uns, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, haben uns eben angeschaut. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und an seinen Namen glauben, ihn aufnehmen, was bedeutet das? Müssen wir uns klar machen. Es gibt so diese Floskel unter Christen, wo man sagt, du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Damit ist fast immer das Richtige gemeint. Oder viele benutzen den Namen Jesus, um alles möglich zu legitimieren. Ich kann machen, was ich will, Hauptsache ich sage Jesus dazu. Das ist damit nicht gemeint. Das sind zwei feststehende Begriffe, die meinen, du kannst ein Kind Gottes werden. Das schauen wir uns gleich mal kurz an, was das bedeutet. Du kannst ein Kind Gottes werden, ja, wenn du dein 110%iges Vertrauen auf diesen Jesus setzt. Das ist damit gemeint. Es ist nicht, dass du dich mal ein bisschen mit Jesus beschäftigst und oh, findest das auch richtig schön. Das ist damit nicht allein gemeint. Auch nicht nur, dass du dauernd dieses Wort Jesus, Jesus, Jesus in den Mund nimmst. Er sagt sogar an anderer Stelle, es wird am Ende der Weltgeschichte viele geben, die sagen, ich hab doch alles Mögliche getan und deinen Namen dafür benutzt. Und er sagt, ich kenne euch überhaupt nicht. Ich kenne dich überhaupt gar nicht. Du hast noch nie zu mir gehört. Du hast nur irgendwas von meinem Namen gefaselt, aber du hast niemals zu mir gehört. Nein, er meint damit, vertrau auf mich, liefer dich mir aus. Sag nicht, naja, ich nehme mein Selbstverwirklichungsprojekt und diesen Jesus. Sondern sag, mein Leben soll dir gehören. Ich erkenne an, dass ich mein Leben nicht gut investiert habe bisher. Ich gebe zu, dass vor allem mein Egoismus mich antreibt. Das muss ich nicht vor anderen erstmal zugeben, aber ich muss es erstmal vor ihm zugeben. Sagen, ja, es ist eigentlich richtig. Es geht vor allem um mich selber. Und ich möchte nicht, dass es so bleibt. Weil das ist auch ein trauriges Leben, ein fehlgeleitetes Leben. Und ich habe verstanden, irgendwann stehe ich vor diesem Jesus, der lebendige Gott ist. Egal, ob ich an dich glaube oder nicht an dich glaube, ich werde irgendwann vor dir stehen. Und ich möchte, dass das ein schöner Tag wird. Ich möchte, dass das ein schönerer Tag wird als jedes Weihnachten. Und ich möchte nicht, dass es ein trauriger und dunkler Tag wird. Er sagt, okay, du wolltest dein ganzes Leben nichts von mir wissen. Das ist in Ordnung. Aber dann können wir auch in Ewigkeit nicht zusammen sein. Das funktioniert nicht. Dann wirst du für immer von mir getrennt sein. Dann wird Gott immer aus deinem Leben herausbleiben. Aber er sagt zu jedem, der noch hier auf Erden ist, die Tür steht offen. Die Tür steht offen. Dieser Jesus stellt sich nicht nur vor, er ist jederzeit für dich ansprechbar. Er sagt, ich freue mich über jeden, der mit ehrlichem Herzen zu mir kommt. Der muss keine Leistung vorbringen. Der muss keine frommen Lieder aufsingen. Der muss nichts auswendig lernen vorher. Nein, der muss auch nicht bei irgendeiner Kirche oder irgendwas Mitglied werden. Nein, so wie du bist, der Echte oder die Echte, sprichst du mit mir, egal wann und wo. Ich höre dich. Und wenn du verstanden hast, was ich dir zu sagen habe, sagst du, okay, ich habe zwar noch Furcht und Zittern, weil ich noch nicht weiß, wie das wird. Mein altes Leben kenne ich, aber ich weiß noch nicht, wie das wird, wenn ich zu dir gehöre. Los geht's, bitte. Mach alles anders bei mir. Mach, dass ich nicht mehr um mich selber kreisen muss. Bitte mach, dass ich Frieden mit dir habe. Bitte mach, dass Advent und Weihnachten ein Erinnerungstag für mich wird. Wenn ich nämlich dran denke, wow, jetzt kann ich mich dran erinnern, dass ich in dieses Licht gekommen bin. Und ich musste keine Angst mehr haben. Und ich habe mich nicht mehr geschämt, sondern dieses Licht, das war zu Hause. Und das ist zu Hause. Jetzt kann ich mich daran erinnern, zu Advent und zu Weihnachten. Jesus sagt in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und er sagt, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt, wenn du zu ihm kommst, indem du einfach mit ihm sprichst, so wie du es kannst, mit deinen Worten, mit dem, was du auf dem Herzen hast, dann wird er dich nicht hinausstoßen. Du sagst, ey, ich möchte nicht mehr, dass Advent und Weihnachten einfach nur ein bisschen Ritual und Tradition ist. Ein bisschen gutes Essen und ein bisschen Zeremonie und ein paar Geschenke. Ich möchte neues Leben haben. Ich möchte neues Denken haben. Bitte befreie mich von diesem Egoismus. Bitte schenk mir Frieden mit dir. Dann sagt er, du kannst dich darauf verlassen, wenn du es ernst meinst, bekommst du das. Ohne Vorleistung. Ohne Ratenzahlung. Hundertprozentig. Und so ähnlich wie letzte Woche sehen wir, was für ein heftiger Kontrast. Harmonie bedeutet, dass ich Wahrheit im Zweifelsfall verschweige. Dass ich nicht widerspreche um des lieben Friedens willen. Und ja, ich kann es verstehen, manchmal ist Harmonie wirklich was Schönes, auf jeden Fall. Und es ist einfacher und stressfreier. Aber Jesus macht klar, Wahrheit ist wichtiger als Harmonie. Es ist wichtiger, dass wir uns deutlich machen, worum geht es eigentlich an Weihnachten. Es ist wichtiger, dass wir uns sagen lassen, wie bewertet Gott unser Leben. Es ist wichtiger, dass wir uns damit konfrontieren lassen, es gibt die Möglichkeit, ein neues Leben zu bekommen, solange ich hier auf Erden bin. Und wisst ihr was, das kann ich mir sogar leisten. Das ist auch Teil der Wahrheit. Es ist wichtiger, dass wir diese Wahrheit hören und verstehen und eine klare Entscheidung treffen, unabhängig von Menschen, als dass wir einfach in Harmonie verharren, nicht mehr von Weihnachten, sondern von X-Mess sprechen, nicht mehr von Jesus, sondern von Fantasiegaunern wie dem Christkind und dem Weihnachtsmann. Wahrheit ist wichtiger als Harmonie. Unbedingt. Aber wenn wir Wahrheit gehört haben und wenn die Wahrheit, die Gott uns gibt, Teil unseres Lebens ist, wisst ihr was? Dann kann echte Harmonie entstehen. Nicht unbedingt am Weihnachtsabend, das mitunter auch, aber Harmonie mit Gott. Ich habe keine Konflikte mehr mit Gott. Das ist was ganz anderes, weil das ist nicht geheuchelt. Wir können sicher sein, Gott hält nicht den Mund um Appeasement willen, um des lieben Friedens willen, um nur einen Moment zu wahren. Nein, weil Gott Wahrheit an erste Stelle setzt, können wir uns sicher sein, die Harmonie, die wir mit Gott haben dürfen, wenn wir zu ihm gehören, sagen, bitte neues Leben, die ist zuverlässig, die ist beständig, die wackelt nicht, die ist nicht aufgehängt am richtigen oder falschen Thema, nicht am richtigen oder falschen Essen oder am richtigen oder falschen Geschenk. Sie ist stabil auf ein Fundament gebaut und wir müssen keine Angst drum haben. Das ist eine Harmonie, die nicht mehr aufhört. Und zwar eine Harmonie, die wir gut ertragen können. Und jetzt muss jeder von uns für sich damit umgehen und sagen, ja, jetzt haben wir den dritten Advent und bald ist Heiligabend und es ist Weihnachten und wir werden uns sicher alle wünschen, dass wir eine schöne äußere Zeit haben und dass wir mit lieben Menschen schöne Stunden haben. Und das wünsche ich uns allen von Herzen. Aber noch viel mehr müssen wir damit umgehen, schaue ich mir diesen echten Jesus weiter an und wie verhalte ich mich zu ihm? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Es gibt keine Grauzone und keinen dritten Weg. Er gibt uns die Freiheit zu sagen, ja, ich möchte, dass dir mein Leben gehört. Und es gibt die Möglichkeit, genauso frei, ich möchte von dir nichts wissen. Lass mich in Ruhe. Und dann werden wir erleben, ja, er ist ein Gentleman. Aber wir müssen uns auch mit den Folgen des Ganzen auseinandersetzen. Und was ich uns so viel mehr wünsche als diese gemütlichen Stunden und schönen Momente, ist, dass Gottes Wahrheit das Zentrum unseres Lebens ist. Dass Gottes Wahrheit lebendig ist in unserem Leben, dass sie als Licht in unser Leben scheint, dass sie Fundament unseres Lebens wird. Und dass alles, was bisher auf uns nur getrimmt ist, auf ich, umgekehrt wird, Blick auf den, der uns gemacht hat und die Menschen, die Gott um uns herum stellt. Wir können unsere Geschenke, unsere Deko und unsere Identität so festkrallen, wie wir wollen. Wir werden sie irgendwann loslassen müssen, da kommen wir nicht drum herum. wenn wir auf den eigentlichen Grund von Weihnachten Advent schauen, haben wir eine echte Ewigkeitsperspektive. Und es kann uns keine Kultur, keine Tradition schenken, sondern nur derjenige, der vor über 2000 Jahren als Mensch geboren wurde, alleine, auch heute noch. Amen.